jetzt ja die paar wenigen hier oder auch die online dazugeschaltet sind. Vielleicht fragt sich jemand, der heute zum ersten Mal zuschaut, was ist das für eine Art Reihe von Vorträgen, die wir haben? Dazu vielleicht ganz kurz nur eine Erklärung. Und zwar haben wir Palmsonntag gestartet und wir haben geguckt, was ist dort vor circa 2000 Jahren in Jerusalem passiert, was ist mit Jesus dort geschehen und sind jetzt Abend für Abend weitergegangen und haben einfach geguckt, was ist an dem jeweiligen Tag vor circa 2000 Jahren passiert. Ja, und was ist das Ziel dieser Vorträge? Ich hoffe, wir können dadurch ja ein wenig mehr in die Zeit eintauchen, aber auch besonders ein bisschen mehr vielleicht verstehen und auch mitfühlen, was Jesus ja in dieser Woche besonders ja, durchgelebt hat, um dass wir einfach ja, ein Stück weit mit ihm mehr mitgehen können. Was ist bis jetzt passiert? Sonntag haben wir gesehen, wie Jesus als König auf einen Esel in die Stadt eingeritten ist. Und er kam aus Bethanien. Danach haben wir gesehen, dass er ja, wieder erstmal aus der Stadt raus, dann wieder zurückgekommen ist und ja, in den Tempel gegangen ist. Und das Highlight des Tages war, er hat den Tempel dort gereinigt. Und dann am Dienstag, gestern, haben wir gesehen, wie er wieder in den Tempel gegangen ist. Ja, und dort dann mit den Gelehrten, aber auch mit dem Volk, ja, Diskussionen hatte, sie ermahnt hatte und ja, viel mit ihnen geredet hat, bis er dann abends auch wieder zurückgegangen ist. Ich habe gerade gemerkt, ich war kurz im Präsenter und dann geht's weiter. So. Und zwar sehen wir hier die Karte, so wie wir sie auch an den anderen Tagen gesehen haben. Nur diesmal sehen wir keine Route eingezeichnet. Und zwar sehen wir diesmal nur unten ja, so einen kleinen runden Kreis. Das soll einfach darstellen, dass Jesus anders wie an den anderen Tagen an diesem Morgen nicht losgezogen ist und wieder nach Jerusalem, sondern er bleibt in Bethanien bei seinen Freunden. Und deshalb ist der Tag heute auch etwas anders. Er verläuft auch etwas anders. Und ich freue mich einfach mit euch jetzt zusammen einfach mal auch da gleich hineinzutauchen und zu schauen, was hat Jesus an diesem Tag erlebt. Trotzdem werden wir auch kurz auf diese Karte eingehen, weil in Jerusalem ist trotzdem einiges auch passiert. Das Fest war voll im Gange und dazu kommen wir aber gleich. Einmal kurz zum Überblick für heute Abend. Ich möchte gleich einmal kurz eine Klarstellung machen, und zwar zu der Berichterstattung in Johannes, weil da kann sein, dass es einige Fragen aufwirft. Da möchte ich kurz darauf eingehen, damit es ja quasi geklärt ist und wir uns dann auch auf den Vortrag weiter konzentrieren können. Danach möchte ich gemeinsam mit euch die Textlesung machen. Wir haben diesmal im Verhältnis zu gestern auf jeden Fall nicht so viel, was uns über diesen Tag berichtet wird. Deswegen werden wir es auch sogar aus zwei Evangelien lesen, aber das gleich. Dann möchten wir anhand das, was wir in der Bibel finden, den Tag einmal zusammenfassen. Dann möchte ich nochmal auf den Psalm eingehen, besonders auf Vers 21, den Viktor gerade schon vorgelesen hat. Danach wollen wir uns, ich habe es mal genannt, einen Tag der Widersprüchlichkeiten. Wir wollen uns anschauen, ja, was für Widersprüche es an diesem Tag gab. Und da möchte ich zum Schluss noch einmal mitgeben, was mich persönlich an diesem Tag, ja, besonders auch an Jesus überwältigt und berührt hat. Kurz zur Berichterstattung aus dem Johannesevangelium. Ich möchte einmal kurz die ersten drei Verse lesen. Und da heißt es, 6 Tage vor dem Passa kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihn nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria einen Pfund echten, köstlichen Nadensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Auf den ersten Blick kann das den Anschein erwecken, Moment mal, ist die Salbung vor dem Einzug Jesu schon passiert? Bevor er in Jerusalem eingezogen ist. Wir befinden uns doch aber jetzt schon am 4. Tag, also an dem Mittwoch. Und dazu möchte ich eine kurze Erklärung von Roger Libby zitieren. Er sagt nämlich, Johannes 12, Abvers 3 ist eine zeitunabhängige Beschreibung darüber, was an diesem Ort Bethanien geschah. Also dieses Da ist im Griechischen als unbestimmte Zeit definiert. Und deswegen können wir nicht genau sagen, wenn jetzt da erwähnt wird, dass es darauf folgend oder so heißt, sondern es soll einfach zeigen, was ist hier wirklich passiert. Vielleicht nebenbei dazu, vielleicht hat sich jemand schon ausführlicher mit der Passionsgeschichte beschäftigt oder ist auch mittendrin. Da kann man einfach dazu sagen, das Markus-Evangelium zeigt die Chronologie, also die Abfolge von den Tagen, am deutlichsten. Dafür haben aber die anderen Evangelien andere Schwerpunkte. Sie zitieren vielleicht oder beschreiben einige Sachen ausführlicher. Das wollte ich aber vorab kurz einmal erwähnen, nicht, dass es da vielleicht zur Verwirrung führt. Genau. Kommen wir zur Textlesung und ich möchte gerne den Text einmal lesen aus Matthäus 26, 3 bis 16. Ihr könnt gerne die Bibel auch mit aufschlagen und ich möchte einmal lesen Matthäus 26, von Vers 3 bis 16. Da heißt es, da versammelten sich die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten des Volkes im Hof des Hohepriesters, der Kaiaphas hieß. Und sie hielten miteinander Rat, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten könnten. Sie aber sprachen, nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Als nun Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war, da trat eine Frau zu ihm mit einer alabasternen Flasche voll kostbaren Salböl und goss es auf sein Haupt, während er zu Tisch saß. Als das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Man hätte dieses Salböl doch teuer verkaufen und den Armen geben können. Als es aber Jesus bemerkte, sprach er zu ihnen, warum bekümmert ihr diese Frau? Sie hat doch ein gutes Werk getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Damit, dass sie dieses Salböl auf meinen Leib goss, hat sie mich zum Begräbnis bereitet. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Da ging einer der Zwölf, namens Judas Ischariot, hin zu den obersten Priestern und sprach, was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn euch verrate? Und sie setzten ihm 30 Silberlinge fest. Und von da an suchte er eine gute Gelegenheit, ihm zu verraten. Und jetzt noch das, was wir quasi schon angefangen hatten aus Johannes, und zwar aus Johannes 12, 3 bis 8, gleich im Anschluss. Und dann kommen wir auch schon zur Tageszusammenfassung. Johannes 12, 3 bis 8. Da Jesus wusste, dass ihm der Vater, da nahm Maria ein Pfund echten köstlichen Nadensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Da spricht Judas, Simons Sohn, der Ischariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet. Warum hat man das Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Da sprach Jesu, lass sie. Dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Anhand der gezeigten Bibelstellen und auch noch Markus und Lukas möchte ich einmal mit euch zusammen versuchen, etwas in die Zeit einzutauchen, die damals war, die Jesus dort erlebt hat. Und als nächstes, genau, hier ist einmal die Tageszusammenfassung, sehen wir, dass Jesus sich in Bethanien, wie schon gelesen, aufhält. Und wir lesen, er hält sich im Haus des Simons auf. Ich habe mal nachgeschaut, aber wir finden leider über Simon nicht viel. Wir hören nur, er war aussätzig. Wahrscheinlich wurde er von Jesus geheilt. Und wir wissen halt, dass er ein Haus in Bethanien hat. Mehr erfahren wir über ihn nicht. Aber wir erfahren, dass Jesus dort nicht alleine war. Nicht nur mit Simon alleine, sondern seine Jünger waren da und wir lesen auch Lazarus, Maria, Martha und ein Jünger wird ganz besonders genannt und zwar der Judas, weil er auch hier etwas in den Mittelpunkt kommt, aber dazu gleich. Als nächstes sehen wir, Maria salbt Jesus die Füße. Und wir lesen, dass es passiert, als Jesus zu Tisch sitzt. Und ich glaube, bei uns ist es oft genauso. Wenn wir zusammenkommen, wenn wir eingeladen haben, ich glaube, die meiste Zeit, so kenne ich das zumindest, verbringen wir am Tisch. Wir essen zusammen, meistens bleibt man auch sitzen und unterhält sich weiter. Und man pflegt einfach diese Gemeinschaft. Und ich vermute aber, dass es damals etwas anders ausgesehen hat als bei uns heute. Wer Bilder kennt, weiß, dass die teilweise auf Teppichen eher so im Halbliegen saßen. Aber das ist nicht das Besondere, sondern das Besondere kommt jetzt. Und zwar, während sie da sitzen, steht Maria auf, holt eine Flasche, zerschlägt sie und gießt dieses Öl, das da drin ist, auf Jesu, ja, wir lesen auf Jesu Haupt, auf Jesu Füße. Und im ersten Moment habe ich gedacht, wenn ich dabei gewesen wäre, für mich wäre es wahrscheinlich komisch. Ich glaube, keiner von uns hat es bis jetzt so erlebt oder war irgendwo zu Besuch eingeladen und auf einmal holt jemand ein Öl und gießt es über unser Haupt. Aber dann habe ich ein bisschen nachgeforscht und festgestellt, dass es damals gar nicht so untypisch war, sondern man hat damit den Gast ja einfach Ehre erwiesen und es war eigentlich zu der Zeit gar nicht so untypisch, aber was mich dann noch umso mehr erstutzt hat, war, wie reagieren die Jünger und die dort dabei sind, die reagieren so, als ob das nicht das etwas ist, was sie vielleicht kennen, aber ich glaube, das liegt an etwas anderem und zwar, es liegt daran, dass dieses Nardensalböl so kostbar ist. Wir lesen, es ist ein kostbares und ich muss ehrlich sagen, als ich das gelesen habe und gedacht habe, 300 Denare wird davon wird berichtet, ja okay, ich konnte mir auch nicht groß darunter was vorstellen und habe es einfach so ja fast auch vielleicht überflogen und dann habe ich mal nachgeschaut und man sagt, dass damals ein Denar ein Tageslohn war. So, und wenn wir das jetzt mal auf unsere heutige Zeit umrechnen würden und wir würden von einem Einkommen im Monat von 2000 Euro ausgehen, grob über den Daumen heißt es dann pro Tag 100 Euro, und dann, also diese 100 Euro mal 300 nehmen, dann kommen wir auf einen Wert von 30.000 Euro. Und als ich mir das so vorgestellt habe, da muss ich ehrlich sagen, habe ich so ein bisschen die Jünger und die dabei saßen verstanden. Plötzlich nimmt Maria dieses Öl, zerbricht es und in einem Nu sind diese 30.000 Euro nur noch Duft. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann mir gut vorstellen, wie bei Judas, weil er auch so besonders beschrieben wird, dass er das Geld liebte, wie er förmlich erst so gesehen hat, als Maria das Öl genommen hat und ausgaß, wie förmlich diese Denare, also das Geld, aus der Flasche floss und auf einmal nur noch Geruch war und weg war. Und wir lesen auch die Reaktion von den Jüngern, die dementsprechend war. Und es heißt, sie wurden unwillig, sie fingen sofort an, was soll diese Verschwendung? Hätte man das nicht lieber für die Armen ausgeben können? Es verkaufen. Und besonders Judas, und wir haben auch erst schon gelesen, nur ja, sein Anliegen war nicht wirklich aufrichtig, sondern er hatte die Kasse und es heißt, er war ein Dieb, er hat sich auch wahrscheinlich daran bereichert. Und ja, so war die Situation dort. Und Maria wird jetzt fast wie so angeschuldigt, als ob sie einen Fehler gemacht hat. Vielleicht noch eine Randnotiz zu diesem Öl, warum es so teuer war. Man sagt, dieses Öl wurde aus einer Blume gewonnen. Nicht aus der Blume allein selber, sondern aus den Wurzeln einer Blume. Und diese Blume, die wächst in Indien. Und zwar wächst sie im Himalaya-Gebirge und man sagt circa über 4500 Meter. Und wenn man sich das vorstellt, zur damaligen Zeit, so hoch, so weit entfernt, da kann man sich das, glaube ich, auch ein bisschen vorstellen, warum es vielleicht auch so an Wert bekommen hat. Und ja, das vielleicht kurz nebenbei dazu. wollen wir uns aber kurz einmal anschauen, wie Jesus darauf reagiert. Und da möchte ich gerne die Schrift zitieren, wie Jesus darauf antwortet, als Maria diese ganzen Anschuldigungen bekommt. Und wir lesen Markus 14, 6 bis 8. Markus 14, 6 bis 8, da gibt Jesus folgende Antwort. Da heißt es, Jesus aber sprach, lasst sie, warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Maria wird hier angeschuldigt, aber Jesus nimmt sie hier in Schutz und zeigt einfach auf, Maria hat etwas wirklich Gutes getan. Und ja, so lässt er die Jünger quasi auch, oder auch besonders Judas, so stehen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Judas innerlich trotzdem so aufgewühlt war. Und wir lesen auch, dass er ja nicht dort bleibt. Und somit verlassen wir jetzt auch mal, ich sag mal, diese Tischgemeinschaft aus Bethanien und gehen mit Judas zusammen nach Jerusalem, weil es heißt, dass Judas die Priester aufgesucht hat. Warum hat Judas die Priester aufgesucht? Wir können das in Matthäus 26, 3 bis 5 nachlesen. Denn die Priester oder auch die allgemeine religiöse Führerschaft, man könnte sagen, die hatten heute eine Tagung. Vielleicht war auch einiges schon vorher beschlossen, aber heute war ein besonderer Tagungspunkt. Jesus, was sollen wir mit ihm machen? Eigentlich stand es schon fest, er muss weg. Jesus muss beseitigt werden. Und so sitzen sie dort zusammen, aber sie haben ein Problem. Und zwar, wir wissen, das Passa steht kurz bevor und die ganze Stadt ist voll, das Volk ist dort. Und die haben Angst, wenn wir jetzt Jesus einfach so aus der Menge herausreißen und vielleicht haben sie auch noch vor Augen, wie Jesus sie ja förmlich fast wie mundtot am Vortag gemacht hat und das Volk ja ihnen auch zugejubelt hat. Wenn wir ihn jetzt einfach so rausnehmen und gefangen nehmen, dann gibt es einen Aufstand. Es gibt einen Aufruhr. Und deswegen sagen sie sich, okay, wir machen es nicht während dem Fest, damit kein Aufruhr entsteht. Und dann kommt plötzlich Judas dazu. Und das heißt, dass sie erfreut sind. Und ich kann mir das wirklich vorstellen, wie die sich gefreut haben. Jetzt kommt einer, Judas, einer, der direkt, man könnte sagen, ein Insider ist, der genau Bescheid weiß, weil er einer von den 12 ist. Und mit ihnen, da müsste es wirklich klappen, dass wir es auch sogar ohne Aufruhr schaffen. Und Judas verhandelt mit ihnen und fragt, wie viel gibt ihr mir? Und sie setzen 30 Silberlinge fest. Auch hier einmal kurz vielleicht, damit wir das einordnen können, was waren 30 Silberlinge? Man sagt ein Silberling, das waren ungefähr 4 Denare, also 4 Tageslöhne. Also wenn wir jetzt mal 4 mal 30 nehmen, sind wir bei 120 Tageslöhne. Grob, wenn wir das mit 100 Euro pro Tag rechnen, grob erschlagen, sind wir bei 12.000 Euro. 12.000 Euro und Judas sagt, dafür will ich Jesus verraten. Genau an diesem Tag wurde morgens und abends der Psalm 94 gelesen. Und als ich den Psalm zu Hause mehrmals gelesen habe, bin ich bei einem Vers hängen geblieben und musste einfach staunen, wie dieser Vers sich auf diesen Tag so wirklich messerscharf bezieht. Und zwar ist es der Vers 21. Da heißt es, sie rüsten sich gegen die Seele des Gerechten und verdammen unschuldiges Blut. Ich finde diese Details in diesem Vers so besonders. Es heißt hier sie, also Mehrzahl, eine Gruppe macht es. Und es war ja die religiösen Führer, die saßen zusammen und sie haben sich wirklich versammelt und haben beratschlagt, wie sie Jesus umbringen können. Und dann heißt es hier über den, hier heißt es die Seele des Gerechten. Und fand ich es auch so interessant, das heißt hier nicht der Gerechten, also mehrere Leute, sondern es heißt hier des Gerechten, also wieder nicht hier Mehrzahl, sondern Einzahl. Und ich habe mir die Frage gestellt, wer war wirklich vollkommen gerecht? Das war auch nur wirklich einer, und zwar Jesus Christus. Sogar Pilatus und seine Frau, später kurz vor der Kreuzigung, nennen Jesus den Gerechten. Und ich finde es so interessant, dass Gott sich auch hier ja, einfach zeigt und es einfach eigentlich so messerscharf in den Tag hineinspricht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob damals die Priester und die religiösen Führer das wirklich wahrgenommen haben. Denn ich muss feststellen, auch heute spricht Gott oder ist ein Gottes Wort auch messerscharf und trifft so oft so genau ins Leben, aber wir sehen, dass viele es wirklich ja, gar nicht wahrnehmen. Und deshalb, ich möchte einfach mal kurz zwei Sachen gegenüberstellen. Wir lassen auch die Sache so stehen und halten fest, der Beschluss ist dort, Jesus soll getötet werden, Judas wird ihn ausliefern, bekommt dafür umgerechnet knappe 12.000 Euro. Und ich möchte einmal kurz gegenüberstellen, und zwar Jerusalem und Bethanien, nicht so sehr die Orte an sich, also die Stadt, sondern was dort passiert. Und zwar in Jerusalem wird die Tötung Jesu beschlossen, und zwar von den religiösen Führern. Und für Judas ist das Leben Jesu nur 120 Denare wert. Ganz im Gegensatz zu Bethanien, wo Maria ist. Und man muss aber fairerweise auch sagen, dass dort wirklich eigentlich nur Maria hervorscheint. Und so ein Kontrast, wie wir einfach dort sehen. Maria salbt dort Jesus die Füße und das Haupt und ihr sind 300 Denare nicht zu schade. Kurz nochmal zurück. Was mich persönlich hier wirklich überwältigt und berührt hat, ich habe es öfters gelesen. Ich habe ja, mir einige Gedanken dazu gemacht. Und auf einmal ist mir eine Sache aufgefallen und die möchte ich einfach gerne weitergeben. Und zwar, umso länger ich darüber nachdenke, bewundere ich die Ruhe Jesu, die er an diesem Tag hat. Wir wissen, dass Jesus es ja wusste, was dort in Jerusalem passiert. Jesus weiß oder er wusste es, dass dort die religiösen Führer zusammenkommen und sein Todesurteil beschließen. Aber wir merken nichts von einer Hektik oder Unruhe, die Jesus befällt, sondern er ist zu Tisch zusammen mit seinen Freunden, hat Gemeinschaft mit ihnen und hat diese Ruhe. Vielleicht denken Sie jetzt, ja, das musste ja so kommen. Jesus wusste es, es ist ja Gottes Heilsplan, der durchgeführt werden musste. Da möchte ich Sie wirklich persönlich fragen, hat Gott, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, aufgehört, seinen Heilsplan zu schreiben oder sogar abgeschlossen? Oder schreibt heute Gott genauso wie damals immer noch die Geschichte? Und hat, wie ich das hier auch in Klammern geschrieben habe, alles unter Kontrolle. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott auch heute noch die komplette Kontrolle über all das, was passiert, hat. Und wir, wenn wir Jesus Christus angenommen haben, wenn wir an den Gerechten glauben und seine Gerechtigkeit uns gilt, wir gehören dann zu dem, der alles unter Kontrolle hat. Und das möchte ich uns gerne mitgeben, dass wir von Jesus hier wirklich ja lernen, erstens ein wirklich gutes Vorbild finde ich hier, wie er wirklich die Ruhe hier einfach zeigt, obwohl um ihn herum Sachen beschlossen werden, die ihn wirklich ja sehr, sehr persönlich treffen und die auch sehr bald sehr starke Konsequenzen für ihn haben werden. Und ich möchte uns einfach mitgeben, egal was passiert, egal was beschlossen wird, wir gehören zu dem, der die Kontrolle über alles hat. Und Das möchte ich einfach gerne auch als Gebetsanliegen mitgeben, dass wir einfach hier von Jesus ja, es lernen und ihn auch einfach darum bitten, dass wir auch diese Ruhe, die er selber hatte, auch in all dem, was uns begegnet, im Alltag, im Leben, dass wir einfach wirklich dort diese Gelassenheit haben können, weil wir wissen, wir gehören zu dem, der wirklich alles unter Kontrolle hat. Ich muss dazu sagen, ich habe das auf der anderen Folie noch kurz gezeigt, eine Person möchte ich auch noch ganz kurz beleuchten, und zwar das ist Maria. Weil umso länger ich darüber nachgedacht habe, hat mich das auch sehr stark bewegt, und zwar Marias Liebe zu ihrem Retter. Und ich habe einmal auch kurz aufgezählt, weil ich mir selber die Frage gestellt habe, wer war Maria? Und möchte mit euch das einmal ganz kurz durchgehen. Und zwar lesen wir von Maria, sie war eine, die besessen war, und zwar von 7 Geistern, und Jesus hat sie ja, befreit davon. Jesus war auch hier wirklich ihr Retter in dieser Situation und wurde auch ihr persönlicher Retter. Und danach sehen wir ein wirklich für mich sehr bewegendes Zeugnis von ihr. Es wird berichtet, sie sitzt zu Jesu Füßen und hört ihm zu. Also sie sucht die Nähe zu Jesus und hört zu, was Jesus ihr zu sagen hat. Dann, was wir heute betrachtet haben, der dritte Punkt, sie salbt Jesus das Haupt und die Füße. Sie ist bei der Kreuzigung dabei, werden wir später noch sehen, in den folgenden Tagen, mit einigen Frauen. Und dann, als Jesus gekreuzigt wird und später dann auch abgenommen wird, geht sie wieder los und kauft wohlriechende Gewürze, um ihm nochmal Ehre zu erweisen und ihm zu dienen. Aber dazu kommt es nicht. Und ich finde, hier am Ende kommt fast wie so eine Krönung der ganzen Sache, fast wie so eine Belohnung. Und zwar, sie ist früh morgens am Grab und wir lesen, dass Jesus Maria als erstes begegnet. Und ich finde das sehr bemerkenswert. Nicht die Jünger, sondern diese Maria, die ihm damals auch ja wirklich diese Liebe erwiesen hat. Und mich hat das wirklich bewegt, zu sehen, wie eine tiefe ja, Liebe Jesu, Liebe Maria wirklich zu Jesu hatte. Und ja, habe mir selber einfach die Frage gestellt, wie viel ist mir wirklich Jesus wert? Und die andere Frage natürlich, sieht man auch wirklich das? Sieht man meine Liebe zu Jesus? Bei Maria hat man sie ganz stark gesehen und sie hat sogar dafür fast wie Anfeindung bekommen. Aber ich möchte gerne mit 2 Versen aus diesem Tag abschließen. Und zwar 2 Verse von Jesus, wo es heißt, Jesus aber sprach, lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und Vers 8 noch, da wird von Maria gesagt, sie hat getan, was sie konnte. Ich möchte gerne gleich noch mit uns zusammen beten und ich hoffe, dass wir diese 2 Sachen für uns wirklich persönlich mitnehmen können. Die Ruhe Jesu, die er an diesem Tag hat, dass wir sie auch für unser Leben mitnehmen. Wenn wir zu dem gehören, der alles unter Kontrolle hat, müssen wir keine Angst haben und können wirklich diese Ruhe haben. Natürlich werden wir später auch sehen, für Jesus wurde es ja, immer enger und auch er wurde sogar bekümmert. Aber auch da werden wir in den nächsten Tagen sehen, wie er damit umgegangen ist. Und ja, Jesus ist uns da wirklich das beste Beispiel. Und ich hoffe einfach, dass auch für diese Zeit, in der wir leben und auch einige Beschlüsse vielleicht gefasst werden, die uns auf jeden Fall nicht so direkt betreffen wie Jesus damals, der Beschluss, der damals gefasst wurde, möchte ich uns einfach ja, ermutigen, lasst uns auf Jesus schauen und wirklich auch diese Ruhe bewahren. Und ich möchte einfach auch nochmal an die Liebe von Maria erinnern und einfach auch dafür beten, dass Gott einfach mir seine Liebe schenkt und dass diese Liebe wirklich sichtbar wird und dass damit wirklich Jesus verherrlicht wird. Wir können gerne aufstehen, die hier sind, und ich möchte gerne noch beten. Danke dir, Vater im Himmel. Danke für diesen Abend. Danke, dass wir in dein Wort schauen dürfen. Danke, dass wir betrachten dürfen, was genau in dieser letzten, ja, in den letzten Tagen vor deinem Tod, Jesus, passiert ist. Danke, dass wir ja so einiges da in deinem Wort auch finden und du uns einfach zeigst, Jesus, wie du wirklich gehandelt hast, was du da wirklich auf dich genommen hast und dass du es wirklich aus Liebe zu uns getan hast. Danke für deine Ruhe auch an diesem Mittwoch, wo du die Gemeinschaft mit den Jüngern suchst. Und ich möchte einfach für mich bitten, für uns, dass du uns hilfst, dass wir wirklich ja, uns daran erinnern, wir sind Kinder dessen, der alles unter Kontrolle hat. Und deshalb können wir ruhig und gelassen sein. Danke aber auch für das Beispiel, für das Vorbild von Maria. Und auch da möchte ich einfach bitten, dass du mir hilfst, dass ich ja wirklich die Liebe, die du mir schenkst, dass ich sie wirklich weitergeben kann und dass diese Liebe wirklich sichtbar ist. Dass dein Name, Jesus, durch unser Leben verherrlicht wird und dass du groß gemacht wirst. Danke für diesen Abend. Danke für dein Wort. Danke, dass du unser Retter bist. Amen.